Jacobin. Die roten Wurzeln von Studio Ghibli. Studio Ghibli ist nicht das japanische Pendant zu Disney, sondern eher ein Anti-Disney. Die Filme der visionären Animatoren, die in der kommunistischen Bewegung Japans politisiert wurden, zelebrieren die Errungenschaften menschlicher Arbeit und die Solidarität gegen Krieg und Kapitalismus. Von Owen Heatherly. Übersetzung von Sven Ulfig.
Bevor wir mit der Folge loslegen, noch eine Bitte. Wir haben viel Feedback bekommen, dass euch der Podcast gefällt. Damit wir unsere sozialistischen Ideen weiterverbreiten können, erzähl doch gerne deinen Freunden und Genossen davon. Oder teil die Folge. Vielen Dank.
Die Wurzeln eines der erfolgreichsten Animationsstudios der letzten Jahrzehnte liegen in einer Gewerkschaft, die die Beschäftigten der Animationsabteilung von Toei Doga, einem der größten japanischen Filmunternehmen, organisierte. Die Arbeitsbedingungen in der Branche waren Mitte der 1960er Jahre brutal. Täglich produzierten Teams von Animatoren hunderte Zeichnungen für Cartoons wie Astro Boy. Die Abgabefristen waren eng gesetzt und die Qualität irrelevant. Mindestens ein Animator starb während der Arbeit. Zwei der bekanntesten Vertrauensleute der Gewerkschaft bei Toei waren die jungen Animatoren Hayao Miyazaki und Isao Takahata. Vom jungen Miyazaki existiert sogar ein Foto, auf dem er mit einem Megafon in der Hand einen Streik anführt. 20 Jahre später gründeten Miyazaki und Takahata gemeinsam ihr eigenes Studio, Studio Ghibli. Obwohl es sich der Produktion populärer Unterhaltung verschrieben hat, wollte Ghibli anders sein als die bereits existierenden Studios. Die fließenden und detailreichen Animationen stellen die Gefahren von Umweltzerstörung, Krieg und Kapitalismus offen dar. Sie blieben wie das rote Schwein in Porco Rosso, unter dem politischen Radar. Miyazaki erklärte einmal: "Ich muss sagen, ich hasse Disneys Arbeiten." Obwohl Ghibli 1996 mit dem multinationalen Konglomerat ein Vertriebsabkommen fürs Ausland unterzeichnet hatte. Ghibli-Filme waren nie Propaganda, aber sie verkörpern eine bestimmte Vorstellung von Ökosozialismus. Miyazaki und Takahata gehören zu den wenigen marxistischen Filmemachern, die der sozialistische Künstler und Denker William Morris als Gleichgesinnte angesehen hätte. Gleichzeitig war die Politik Ghiblis nie ein Geheimnis. Mamoru Oshii, der Direktor von Puttlabor und Ghost in the Shell, der aus der libertären Neuen Linken kam, bezeichnete Takahata als Stalinisten und Miyazaki als sowas wie einen Trotzkisten und die Ghibli-Studios als den Kreml. Die Gewerkschaft bei Toei wurde, wie viele Gewerkschaften in den 1960ern, im Wesentlichen von der Kommunistischen Partei Japans kontrolliert. Obwohl Miyazaki beteuerte, nie ein zahlendes Mitglied gewesen zu sein, besteht kein Zweifel, dass er und Takahata Mitstreiter waren. In ihren Filmen kann man einige Anspielungen darauf entdecken. Das Fliegerass in Porco Rosso, 1992, weigert sich der Luftwaffe unter Benito Mussolini zu dienen. Scherzend sagt er: "Ich bin lieber Schwein als Faschist." In einer anderen Szene singt seine geliebte Gina La Tante des Cerises, die Hymne der Pariser Kommune. Am stärksten zeigt sich die Politik bei Ghibli in den Filmen, die sich mit den ländlichen Gegenden in Japan und anderswo beschäftigen und die zugleich als Traum und Albtraum erscheinen. Ghibli hat seinen Sitz in Tokio, der größten Metropole der Welt. Womöglich ist diese Abwesenheit einer nahen ländlichen Umgebung der Grund, weshalb sich die Arbeiten des Studios darauf fokussieren. Im berühmten Mein Nachbar Totoro, 1988, trösten die Geschöpfe eines Fantasiewaldes zwei Stadtkinder, deren Mutter wegen einer chronischen Erkrankung in Behandlung ist. Eine von Ghiblis politischsten Erzählungen, die sich innerhalb einer ländlichen Traumwelt abspielt, ist Das Schloss im Himmel, 1986. Darin erkundet ein Junge aus einem Bergbaudorf die zerstörte schwebende Zitadelle einer untergegangenen Hightech-Gesellschaft, die von bösartigen Aristokraten bekämpft wird. Die Landschaften im Film wurden durch einen Besuch von Miyazaki und Takahata in Südwales im Jahr 1985 inspiriert. Mit dem Vorhaben, einen Film über die industrielle Revolution zu machen, begaben sich die beiden auf eine Forschungsreise in die Täler der Region, die für ihre sonderbaren ländlich-industriellen Landschaften bekannt sind. Hier ragen Berge, Minen und Stahlwerke zwischen Reihenhäusern hervor. Für jede und jeden, der die Täler kennt, ist der Film fast schon unheimlich. Südwales war jedoch mehr als nur eine visuelle Inspiration. Durch Zufall waren die beiden unmittelbar nach dem Minenarbeiterstreik von 1984/85 vor Ort. Im darauffolgenden Jahr drückte Miyazaki seine Bewunderung für den wahren Sinn der Solidarität aus, den er in den Bergbaudörfern vorfand. Der Film ist klar davon geprägt. Wie ihr vorheriger Film, die postapokalyptische Ökofabel Nausikae aus dem Tal der Winde von 1984, ist das Schloss im Himmel eine Bekräftigung einer bestimmten Sicht auf Natur und Arbeit. Auch wenn einige Filme mitunter groteske Elemente haben, war Ghibli nie daran interessiert, besonders ausgefallen oder anstößig zu sein. Bezogen auf seine Ablehnung der Popularität von nihilistischen Gekiga-Comics, die sich nach 1968 verbreiteten, sagte er 1982, es ist besser ehrlich zu sagen, dass das, was gut ist, gut ist. Und das, was schön ist, schön ist. Und das, was wunderbar ist, wunderbar ist. Handarbeit ist etwas, das Miyazaki und Takahata kontinuierlich als wunderbar präsentieren. Von den Gießereien in das Schloss im Himmel bis hin zu den Arbeiterinnen, die in Porco Rosso Flugzeuge zusammensetzen, zeigen Ghibli-Filme Menschen bei der Produktion von Dingen. Anhand der häufigen Darstellung ökologischer Zerstörung könnten die Filme als technologiefeindlich karikiert werden. Insbesondere neuere Filme wie Ponyo 2008 handeln vom Klimawandel. Studio Ghibli hängt jedoch eher einer von Morris inspirierten Unterscheidung zwischen nützlicher Arbeit und nutzloser Plackerei an. Letzteres wurde besonders einprägsam in der endlosen, höllischen und despotisch organisierten Arbeit in Chihiros Reise ins Zauberland 2001 dargestellt. Miyazaki kritisierte 1979 die Mecha-Anime-Serien, für die Japan international bekannt wurde. Das Genre sei ein unvermeidlich kindischer und entfremdeter Versuch, sich dem Thema Technologie zu nähern. Stattdessen glaubte er, dass der Protagonist damit zu kämpfen haben soll, seine eigene Maschine zu bauen. Er soll sie reparieren, wenn sie kaputt geht, und er soll sie selbst bedienen. Durch die Arbeit mit ihren eigenen Händen drücken sich die Menschen in Studio Ghibli-Filmen aus. Miyazakis Filme zeigen beides: die Bewunderung für die Errungenschaften menschlicher Arbeit und den Horror, den sie hervorbringt. Das in den 1930ern angesiedelte Historienspiel »Wie der Wind sich hebt« 2013 zeigt in liebevoller Darstellung die Entwicklung und Konstruktion des Mitsubishi A6M-Flugzeugs, aber auch wie dieses vom japanischen Imperialismus eingesetzt wurde. Takahata war bis zu seinem Tode 2016 Marxist. Dahingegen verlor Miyazaki in den 1990ern, während der Fertigstellung der Manga-Version von Nausikae aus dem Tal der Winde, seinen Glauben an den Marxismus. Er erlebte, was einige Menschen als politischen Verrat ansehen könnten, und entschied, dass der Marxismus ein Fehler war. Er betonte, dies habe nichts mit persönlichen oder politischen Entwicklungen zu tun gehabt, sondern es war eher eine philosophische Absage an die Romantisierung der Arbeiterschaft. Er erteilte auch dem marxistischen Materialismus und dem Ethos des materiellen Fortschritts eine Absage. Die Masse ist fähig, eine unendliche Anzahl dummer Dinge zu tun, so Miyazaki. Seine politische Reise hatte sich umgekehrt. Er sei wieder ein wahrer Einfallspinsel geworden, erklärte er selbst. Miteigentümer einer sehr erfolgreichen, mit Disney kooperierenden Firma zu sein, könnte natürlich etwas damit zu tun gehabt haben. Obwohl Ghibli dafür bekannt ist, dass die Arbeitsbedingungen dort besser sind als in den meisten japanischen Studios, bleibt es ein kapitalistisches Unternehmen, das Millionen mit Merchandise einnimmt. Nichtsdestotrotz haben Miyazaki und Studio Ghibli sich ihre Abscheu gegen Krieg. Es gibt keinen besseren Antikriegsfilm als Takahatas Die letzten Glühwürmchen von 1988 und Imperialismus bewahrt. Durch die Darstellung des japanischen und deutschen Faschismus in Wie der Wind sich hebt, zog er den Zorn japanischer Nationalisten auf sich. Miyazakis letztes großes Meisterwerk, Das wandelnde Schloss 2004, kanalisierte seine Wut über den Irakkrieg, während dessen Dauer er sich weigerte, in die USA zu reisen. Das Schloss im Film, eine biologische, gestaltenwandlerische und reaktionsfähige Maschine, ist eine von Miyazakis beeindruckendsten Darstellungen einer nicht entfremdeten Technologie. Ebenso hat sich Miyazaki, zumindest philosophisch betrachtet, niemals mit dem Kapitalismus versöhnt. Chihiros Reise ins Zauberland strotzt vor Horrorbildern der industriellen Ausbeutung und der Klassenherrschaft. Die Feinheiten von Ghiblis. Betrachtung des Fortschritts kommen in einigen der ruhigeren Filme zum Ausdruck. Die Filme Pompoko und Stimme des Herzens spielen in Tama New Town, einer staatlichen Planstadt, die in den 1970ern auf einer riesigen, eingeebneten Fläche außerhalb Tokios erbaut wurde. Pompoko ist eine Ökokritik, wie man sie von Ghibli gewöhnt ist. Im Film wehren sich die Tanuki gegen den Bau der neuen Stadt. Tanuki sind Marderhunde aus der japanischen Folklore, denen nachgesagt wird, ein Doppelleben zu führen. Zum einen als gewöhnliche Tiere und zum anderen als anthropomorphe Gestaltwandler. Diese wunderbare Posse zeigt eine optimistischere Darstellung nichtmenschlicher Revolutionäre, als man sie bei George Orwell finden kann. Das dennoch errichtete Tama ist die Kulisse von Stimme des Herzens, der im nachfolgenden Jahr veröffentlichten Teenager-Romanze. Ein Mädchen, das in einem Denshi-Block lebt, einer der vielen Sozialwohnungsblöcke in Tama, entwickelt Gefühle für einen Jungen, der bergaufwärts im wohlhabenderen Teil der Stadt wohnt. Ohne Verbitterung wird dort der Klassenantagonismus und die von einer anthropomorphen Geisterkatze angeregte Anziehung zwischen den beiden dargestellt. Die urbane Landschaft ist liebevoll und akkurat gezeichnet, sanft und menschlich, wie ein Bild der japanischen Moderne selbst. Natürlich verdeutlicht dies Miyazakis Abkehr vom Klassenkampf, aber es zeigt ebenso seine Ablehnung von jeglicher Art von Nihilismus. Auch in dieser Landschaft ist das Wunderbare schlichtweg wunderbar. Takahatas Tränen der Erinnerung, 1991, ist Ghiblis dialektischster und am subtilsten marxistischer Film. Darin reist Taeko, eine Frau um die 30, die mit ihrem Leben in Tokio unzufrieden ist, aufs Land, um bei der Ernte zu helfen. Ein junger Landarbeiter fährt sie durch eine liebevoll animierte Landschaft, voller üppiger und akribischer Details, von Flüssen, Feldern, Sümpfen und Wäldern. Voller Ehrfurcht bestaunt sie die Landschaft und drückt ihre Bewunderung für die Natur aus. Ein Disney-Film hätte es dabei belassen, aber nicht Ghibli. Lächelnd, aber mit etwas Hohn, besteht der Landarbeiter darauf, dass alles, was sie hier sehen kann, Produkt menschlicher Arbeit ist. Scheinbar The Country and the City des südwalisischen Marxisten Raymond Williams umschreibend, sagt er, ihr Großstadtmenschen, ihr sagt immer Natur, wenn ihr Wälder seht und Bäume und fließendes Wasser. Ihr denkt dann immer, alles ist nur Natur. Jedes Fleckchen Erde hier hat eine eigene Geschichte. Nicht nur die Wiesen und Reisfelder. Unsere Vorfahren haben dieses Land gerodet und kultiviert. Am Ende des Films entscheidet sich Taeko im Dorf zu bleiben, weil sie statt Zuschauerin und Betrachterin zu sein, die Erfahrung gemacht hat, in einer Gemeinschaft zu arbeiten. Studio Ghiblis imaginäre Welten sind Landschaften der Produktion und Räume der Solidarität. Hier in seinem realistischsten Film findet sich ein kleines Bild einer wahren Utopie.
Dies war ein kostenlos hörbarer Artikel des Jacobin Magazins. Viermal im Jahr veröffentlichen wir eine gedruckte und digitale Ausgabe und auf jacobin.de schon über 1000 Artikel. Wenn du die Arbeit der Redaktion unterstützen möchtest, schließ gerne ein Abo ab über den Link www.jacobin.de/podcast. Das schreibt man J-A-C-O-B-I-N, Jacobin. Nur dank der Unterstützung von Magazinabonnentinnen und Abonnenten können wir unsere Arbeit machen, mehr Menschen erreichen und kostenlose Audioinhalte wie diesen produzieren. Und wenn du schon ein Abo hast und mehr tun möchtest, kannst du gerne auch etwas an uns spenden via www.jacobin.de/podcast. Den Link findest du auch in der Episodenbeschreibung. Vielen Dank.